im Rahmen unseres Gesamtthemas für die Konferenz Israel und die Leibesgemeinde sind wir an einer Stelle angekommen, wo es notwendig erscheint, etwas über verschiedene Gerichte zu sagen. Gerichte, die mit der Zurechtbringung der persönlichen eigenen Wege mit der Gemeinde und mit Israel zusammenhängen. Ich möchte über fünf dieser Gerichte heute etwas sagen, damit wir auch darin einen Einblick gewinnen in den Ratschluss Gottes. Und wir wollen aber auch uns persönlich dann wieder darunter stellen unter das Angebot des Wortes Gottes, sodass, wie ich es auch im Gebet zum Ausdruck brachte, wir uns durchlichten und durchrichten lassen. Eine Bemerkung vorweg. Gerichte Gottes sind nie Selbstzweck, sondern sind Mittel zu einem höheren Zweck. Wenn also Gott richtet, dann richtet er nicht hin, sondern er will durch diese Gerichte hindurch wieder herrichten. Und so müssen wir unter diesen Aspekten all das, was in der Schrift auch unter Gerichten angegeben ist, verstehen. Wir müssen allerdings auch immer wieder die großen Zusammenhänge und Linien erkennen, auf das auch wir, ich möchte es nochmal sagen, wenn wir unter gewissen Züchtigungen und Gerichten stehen, nicht meinen, das sei Endziel, Selbstzweck, sondern das ist bei Gott immer nur Durchgangsstadium. Und ich meine, das sollte uns froh werden lassen. Im Psalm 32, in den Versen 8 und 9, steht etwas Eigenartiges, was mich immer wieder sehr bewegt hat. Da sagt der Psalmist, getrieben vom Geiste Gottes: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist die eigentliche Absicht Gottes mit uns, mit den Kindern, mit den Seinen. Und Gott möchte, dass wir, das ist auch ein Anliegen, was die Schrift zum Ausdruck bringt, durch seine Güte zur Buße geleitet werden und zur Umkehr kommen. Aber wer des Menschen Herzen kennt, der weiß, dass hier Gottes Liebesabsicht oft auf Missverständnis stößt. Und weil wir in uns selber stehend dieser gefallenen Schöpfung angehörend nicht auf diese Liebesabsichten so eingehen. Darum das Nächste in Vers 9. Da muss eben Gott klagen: Seid nicht wie die Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, welchen man Zaum und Gebiss ins Maul legen muss, wenn sie nicht zu dir wollen. Das ist dann die andere Seite. Und das hängt eben auch mit Gericht und Zurechtbringung zusammen. Und wir müssen das also immer wieder erkennen und sollen da vor dem Herrn stehen. Nun haben wir eben aus diesen beiden Versen vernommen, ich darf noch mal sagen, dass Gott vor allen Dingen uns die Seinen mit seinen Augen leiten möchte. Das heißt, wir sollten eigentlich ständig ihn anschauen und sollten von daher geführt und geleitet werden. Das Beste, was wir Eltern uns ja wünschen können, ist dies, wenn die Kinder mal nicht so gehorchen und wenn irgendetwas da nicht in Ordnung ist, dass dann, wenn wir sie anschauen, sie schon zur Raison gebracht werden und auf diesen Augenwink des Vaters, der Mutter hin, nun gehorchen. Aber das ist nicht oft der Fall. Und wir als Pädagogen möchten das in der Schule auch. Das ist auch ein Erziehungsmittel. Und das sind eben die guten Pädagogen, die dann, wenn sie mal ein bisschen unruhig in der Klasse wird oder wenn da irgendjemand auszuscheren versucht, einen Augenblick innehalten und den Störenfried da nun mal anschauen.
etwas mit einem schärferen Blick oder vielleicht auch mir liebevoll mahnend zusprechen. Wenn das geschieht, ist das eine wunderbare Sache, eine gute Harmonie zwischen Pädagogen und den Schülern. Aber ich muss noch mal sagen, das ist sehr selten. Ich komme ja aufgrund meiner Tätigkeit in viele Klassen hinein und muss eben feststellen, dass dieses Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern doch sehr selten ist. Wie ist das Verhältnis nun der Kinder zum Vater in diesem Punkt? Ich meine, da müsste jeder selbst mal eine Antwort darauf geben. Gott möchte allerdings, ich darf nochmal sagen, dass wir uns durch seine Augen leiten lassen. Mit den Gerichten ist es ja eine schlimme Sache, wenn man immer nur das äußere Geschehen sieht. Und gerade heute auch in der Gebetsstunde haben wir noch einmal durch den Mund von Bruder Luber etwas von dem furchtbaren Geschehen, von dem Eisenbahnunglück, dieser Katastrophe gestern gehört. 25 Tote inzwischen und über 80 Verletzte. Auch darin liegt ein Anruf Gottes und letztlich sind auch solche Gerichte Liebesschläge. Wie heißt es doch im Hebräerbrief, dass Gott immer da, wo er Menschen ruft und sie zu Kindern und Söhnen heranziehen will, er auch diese Liebesschläge einnimmt. Es gibt im Leben manche dieser Gerichte, von denen wir eben sofort sagen können, dass Gott da seine Hand im Spiel hat, wenn auch immer er derjenige ist, der lenkt und leitet, aber hier etwas Besonderes sagen will. Sehen Sie, wenn jener Bauer, der in Auflehnung gegen Gott sich befand, als er nur kleine Kartoffeln erntete, so eine kleine Kartoffel nahm und mit einem Fluch gen Himmel schleuderte und er kurze Zeit darauf noch auf dem Felde wohl einen Herzschlag erlag, dann weiß man, hat das einen entsprechenden ursächlichen Zusammenhang. Oder wenn, wie ich es mal las, russische Soldaten in einem Zuge, der so aus Viehwaggons bestand, da saßen sie drin, gotteslästerliche Lieder sangen. Und dann ein Sturmwind heranfegte und etliche dieser Waggons aus den Schienen warf und manch einer zu Tode kam, dann hat das auch einen ursächlichen Zusammenhang. Vieles allerdings wird hier nicht unmittelbar so offenbar. Darum wird einmal alles letztlich vor dem weißen Throne Gottes, wo dieses Endgericht dann über die Menschen stattfindet, wir kommen nachher noch darauf, ins rechte Licht gestellt werden. Gott ist ein gerechter Richter, der einmal alles zurecht bringt und der nicht wie die menschliche Justiz nur auf vordergründig sieht und urteilt, sondern hineinschaut bis in die Beweggründe unseres Herzens. Und wenn der Herr Jesus eben sagt, dass der schon schuldig ist, der zu seinem Bruder Rache spricht, oder wenn jemand ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, hat er die Ehe schon gebrochen. Dann sehen wir, dass es Gott bei seinem Richten um die Motive geht, um die letzten Beweggründe des Herzens. Der Mensch urteilt oft vordergründig, er sieht das an, was vor Augen ist, aber Gott vermag bis in die tiefsten Tiefen hineinzuschauen. Ich habe da so zwei Beispiele erwähnt, wie Gott hier eingreift und diese Gerichte unmittelbar folgten auf frevelhafte, lästerliche Taten der Menschen. Es kann auch geschehen, dass Menschen durch solche Katastrophen, durch solche Gerichte hellhörig werden und Gott wirklich suchen. Auch dafür gibt es manche Beispiele. Ich habe selber einmal in einer Jungschaft-Freizeit erlebt, wie ein Junge, den meine Frau aus ihrer Klasse mit in das Zeltlager gebracht hatte, wie der zunächst ablehnend war. Er saß auf der letzten Bank und man merkte, dass sich so ein Hass und eine Ablehnung angestaut haben. Dann aber, als er durch einen anderen gereizt und angeregt
über die Straße lief und er zu einem Sturz kam, der ihm das Knie aufschlug und er zum Arzt musste, von da an war der Junge wie umgewandelt. Wir kennen sicher alle solche Beispiele. Gott ist auch hier in der Lage, durch ein solches Eingreifen Menschen zu verwandeln. Allerdings, wenn ein gewisser Höhepunkt überschritten ist, vermag oft der Mensch auch da nicht mehr zu hören. Und wenn wir an die furchtbaren Gerichte denken, die der Menschheit noch bevorstehen, von denen ich gestern Abend im Zusammenhang mit dem Tag des Zorns, den zornesschalen Gerichten, sprach, dann wissen wir, dass diese Menschen nicht Buße tun werden, sondern trotz der furchtbaren Katastrophen sich innerlich noch mehr Beatmung verschließen. Ein Typus dafür war ja der Pharao, der sich nach jedem Gericht immer mehr verhärtete und der auch nach der letzten 10. Plage Israel nicht freiziehen lassen wollte, sondern er jagte ein Heer hinterher, das dann in den Fluten des Roten Meeres umkam. Da merken wir etwas von der Herzensherzigkeit des Menschen, die trotz der Gerichte in der Rebellion Gott gegenüber verharrt. Und nun jetzt zu den 5 verschiedenen Arten von Gerichten. Das erste ist das Selbstgericht. Und ich meine, da ist uns heute in dieser Gnadenzeit noch diese Möglichkeit gegeben, dass wir uns selber richten dürfen. Es gibt in diesem Zeitalter nur eine einzige Gruppe, die hier bereit ist, an sich dieses Selbstgericht zu vollziehen. Es kann das natürlich nur geschehen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und das wunderbare Angebot wird uns in Johannes Kapitel 5, Vers 24 dargelegt. Nach der konkordanten Übersetzung heißt das: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich sendet, hat äonisches Leben und kommt nicht in Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tode in das Leben. Dieses Selbstgericht hängt zusammen mit dem Glauben an Jesus Christus, der am Kreuz für uns in das Gericht ging. Und hier an dieser Stelle muss ich also eindeutig bezeugen und betonen, dass niemand ohne durch ein Gericht hindurchzugehen Gemeinschaft haben kann mit dem Herrn Jesus und mit Gott dem Vater. Wir von Natur aus sind verlorene, verdorbene Menschen. Und darum muss der Geist Gottes uns diesen verlorenen Zustand zeigen und aufschließen. Und wer da so, ich will es nochmal sagen, wie die Israeliten in der Wüste, in dem innersten Zustand seines Seins den Todeszustand erkennt, der spricht ja in Übereinstimmung mit Gott sein Gerichtsurteil. Und ich meine, das ist das große Gewaltige, was wir hier als Angebot haben, dass wir hier Ja sagen dürfen zu dem Urteil, das Gott über uns spricht. Wer dieses Urteil eben hier nicht anerkennt, der wird dann das später in einer anderen Situation anerkennen müssen. Wohl uns, wenn wir hier Gott Recht geben, dass wir ihn beipflichten, dass da in uns ist nichts Gutes und dass der Mensch böse ist von Jugend auf, auch wenn er nach außen hin ein braver Mensch zu sein scheint. Das Furchtbare ist ja eben der Egoismus des Menschen, dass man sich selber liebt und dass eben im Herzen auch bei solchen, die nach außen hin nicht anstößig leben, dass man auch dort sagen kann, hier sind die Gedanken nicht gottgemäß. Also, in diesem Selbstgericht
geben wir Gott recht. Und das war das Kennzeichen aller Männer Gottes. Ich würde sagen, nur hierin unterscheiden sich zunächst die, die Gott ruft, ergriffen hat, von denen, die draußen in der Welt sind. Wir unterscheiden uns von Natur aus nicht dadurch, dass wir besser wären als die anderen. Wer das meint, ist schon im Irrtum. Sondern wir unterscheiden uns zunächst nur dadurch, dass wir dem Gerichtsurteil Gottes recht geben. Du bist der Mann, so musste der Prophet dem David nach seinem Sündenfall sagen, und er hat den dann zugestimmt. Und das ist eben auch schon ein Zeichen der Gnade, dass wir Gottes Urteil beipflichten können. Jawohl, wir sind verlorene, dem Tode preisgegebene Menschen. Und in dem Zusammenhang kommt dann das Glauben zur Geltung, dass wir wissen, wie es in Johannes 16 heißt, der Fürst der Welt, er ist gerichtet, weil Jesus am Kreuz vor dem Vater volles Genüge geleistet hat, denn Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Er kann uns nicht annehmen, weil er der Heilige ist, so wie wir sind, darum musste ein anderer für uns in den Tod gehen. Nur durch den Tod des unschuldigen Lammes Gottes konnte die Schuld und Sünde aller Welt gesühnt werden. Darum sagt Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Es ist jede Sünde aller Menschen, die bisher über die Erde gingen, die jetzt hier leben und die noch über die Erde gehen werden, gesühnt. Ob die Menschen das annehmen oder nicht, es ist vor Gott hier volles Genüge getan durch das Opfer Jesu Christi. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da hat er alles getan, was getan werden musste. Es ist nur die Frage jetzt, ob wir darin einstimmen. Und ich darf nochmal sagen, das hängt zusammen mit der Bejahung des Gottesurteils über uns. Und da steckt leider in uns allen von Natur aus diese Pharisäer-Natur drin. Und sieh, das war der Kampf des Herrn Jesu mit den damaligen Frommen, dass sie, weil sie nach außen in einer gewissen Weise untadelig, unanstößig lebten, dass er ihnen nicht dieses Verlorensein, dieses im Todeszustand sich befinden, deutlich machen konnte. Darum musste er sagen, dass die Zöllner und Sünder eher zurechtkommen. Und die kommen in dieser Zeit als die zuerst Berufenen hinzu. Möchte Gott an uns wirklich ein tiefgründiges Selbstgericht vollführen. Und ich meine, je tiefer hier nicht nur die Sünden, sondern auch die Ich-Erkenntnis geht, indem wir dieses Urteil über uns sprechen, umso herrlicher wird dann die Erlösung Christi und umso mehr wird sich dann sein Wesen in uns ausgestalten können. Nur insoweit, als wir jedes Stück unseres Ich-Wesens auch durch dieses Selbstgericht in den Tod Jesu hineingehen. Nur insoweit haben wir auch das göttliche Leben. Und in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 31 muss der Apostel Paulus im Zusammenhang mit der Abendmahlsfrage Folgendes sagen. Da waren nämlich in der Gemeinde zu Korinth Missstände eingetreten bei dieser Mahlfeier. Da waren etliche, die nicht vom Sinn und Wesen dieses Mahls im echten göttlichen Sinne überzeugt waren, und es geschahen da schlimme Dinge, so dass die Folge davon war Schwachheit, Krankheit und sogar früher Tod. Und da muss der Apostel Paulus sagen, dass das ein Gericht sei. Und in dem Zusammenhang sagt er, wenn ihr euch selber richtetet, würdet ihr nicht gerichtet. Aber ihr werdet nun durch diese Maßnahmen gerichtet, damit ihr nicht samt der Welt verloren geht. Und ein Parallelbeispiel, der Apostel Paulus gibt
einmal einen Gläubigen auch in dieser Gemeinde, der in offenbaren Sünden lebte. Er begibt ihn dem Satan, auf dass sein Leib gezüchtigt werde, damit wenigstens sein Geist am Tage Jesu gerettet werde. Weil die Betreffenden eben nicht hier sich in das Gericht hineinbegaben, sich durchrichten ließen, da musste eben mit anderen Mitteln Gott eingreifen. Und Sie wissen, dass ich immer wieder auch darauf hinweise, dass wir uns selber vor dem Angesicht des Herrn nicht ängstlich, aber doch klar und bewusst prüfen, in welchem Zusammenhang gewisse Leiden stehen. Denn wenn wir alle Leiden in einen Topf hineinwerfen, dann kann das zu merkwürdigen Verirrungen führen. Dass wir schnell bereit sind, etwa unsere Leiden mit denen des Apostels Paulus in 2. Korinther 11 in einen Topf zu tun und das als ein Leid um Jesu Willen ansehen, aber es ist hier noch ein Gerichtsleiden. Und umgekehrt, dass da, wo einige nun um des Glaubens, um der Erziehung willen und auch um Jesu willen leiden, sie dann das nicht wegzubeten versuchen, denn das ist vom Herrn hineingelegt. Und da muss jeder selbst immer wieder klar vom Herrn Antwort bekommen. Das erscheint mir also sehr wesentlich, weil ich auch, ihr lieben Geschwister, den Eindruck habe, dass der Feind manch einen Plan legt. Und wenn der wirklich erkennen würde, wie sein Ich dem Herrn im Wege steht, und er würde Buße tun darüber, könnte auch ein solches Gerichtsleiden weggenommen werden. Das sagt die Schrift an vielen, vielen Stellen eindeutig. Und das gehört auch zum Evangelium, dass das, was unser Herr getragen hat, wir nicht tragen sollen. Wenn wir eben erkennen, nach Johannes 16, dass der Fürst der Welt gerichtet ist und wir uns Augenblick um Augenblick in dieses Selbstgericht hineinstellen. Das ist nicht krampfhafte Buße, das ist ein Ja sagen zum Kreuz, an dem wir abgetan sind. Und das ist dann das Erscheinen des neuen Lebens, des Wesens nach 2. Korinther Kapitel 5. Wir sind eine neue Schöpfung. Das also zur ersten Art zum Selbstgericht. Und möchte Gott uns Gnade geben, dass wir das immer wieder an uns praktizieren. Buße und Glauben gehören dazu. Buße in dem Sinne, dass wir umsinnen, dass wir uns die Gesinnung Jesu schenken lassen. Das ist nichts Krampfhaftes, nicht im falsch-katholischen Sinne, sondern das führt zu echter Freude. Aber ich darf es nochmal sagen, es ist oft so wie bei Kindern, wenn wir dann nicht hören, muss es Schläge versetzen. Ich denke da an ein Beispiel, was mir das immer wieder versinnbildlicht, und was ich Schülern gern auch darlege. Sehen Sie, da ist ein Junge mit dem Vater in den Bergen. Dieser Junge jagt mit seinem Netz einem Schmetterling nach. Und als der Vater in einem unbedachten Augenblick sich anderen Aufgaben zuwendet, da rennt dieser Junge einem Schmetterling nach und einer tiefen Schlucht entgegen. Der Vater ruft, der Junge hört aber nicht, weil er so mit seiner Tätigkeit befasst ist. Der Vater sieht diesen Jungen schon in die Katastrophe hineinrennen. Und was macht er? Er hat ein Gewehr dabei, er legt an, zielt und trifft den Jungen in das Bein. Der Junge bricht zusammen, laut aufschreit, er ist verletzt, aber er ist vor dem Tode bewahrt geblieben. Und so muss Gott oft bei uns auch eingreifen. Es ist dann, das dürfen wir immer wieder sehen, seine Liebesabsicht dahinter, dass man nicht gar ins Verderben rennt. Eine zweite Art des Gerichtes, in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10, wird nun für die Gemeinde, und zwar diejenigen, die sich selbst hier haben durchrichten lassen, gründlich, prinzipiell, auch noch ein Gericht sein. Es heißt da, wir müssen aber alle offenbar werden, offenbar gemacht werden, vorn vor der Preisrichterbühne, vor dem Bema heißt es, vor dem Preisrichterstuhl des Christus. Auf dass ein jeglicher das wiederbekomme, was
er durch den Körper verübt, es sei gut oder schlecht. Wie er das darf ich hier schon sagen, die grundsätzlich dieses Gericht hat man sich vollziehen lassen, von dem ich eben sprach, kommen nicht in das Endgericht, das ist das fünfte, über das ich nachher sprechen darf, nicht in das Gericht vor dem weißen Thron nach Offenbarung 20, Sie kennen das, wo dann die Bücher aufgeteilt werden. Vor das Gericht brauchen wir nicht zu treten, wenn wir hier, ich darf nochmal sagen, an uns haben das göttliche Urteil vollziehen lassen. Aber wenn die Gemeinde entrückt worden ist, dann soll sie ja nach den Worten des Apostels Paulus dem Vater dargestellt werden, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und ich meine so, wenn wir hier die Gläubigen, auch die von Herzen dem Herrn dienen, ansehen, so hier und da gibt es doch Flecken und Runzeln. Und die werden vor diesem Bema Christi, vor dem Preisrichterstuhl, der Preisrichterbühne offenbar, und da wird eben alles ausgeschlagen. Das ist wohl auch das Thema, soweit ich es verstehe, von 1. Korinther Kapitel 3 in den Versen 11 bis 15. Wir wollen auch diese Stelle einmal lesen. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist der Grund, der in unserem Leben begonnen hat, wenn wir, ich darf es nochmal sagen, das Todesurteil über uns gesprochen haben und nun Jesus annehmen als unseren Herrn und Heiler. Haben wir das alle schon getan? Die Frage. Wenn wir sagen können, das ist unser wirklicher Glaubensgrund, dann ist eine weitere Frage, wie wir auf diesem Grunde nun aufgebaut haben. Und da sagt nun weiter der Apostel, so aber jemand auf diesem Grunde baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden, der Tag wird's klar machen. Der Tag, von dem wir gestern gesprochen haben, der für die Gemeinde eröffnet wird mit der Entrückung und mit dem Offenbarwerden vor dieser Preisrichterbühne. Und wo dann auf Erden sich katastrophale Dinge in der Zeit abspielen, bis zum Kommen des Herrn mit seiner Gemeinde zu Israel. Das werde ich auch noch einmal im Einzelnen etwas näher darzulegen versuchen. Der Tag wird es klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden, welcherlei eines jeglichen Werkes sei, das wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, wird er Schaden leiden, er selbst aber wird errettet werden, so doch wie durchs Feuer. Und es wird eins deutlich, hier geht es nicht mehr um errettet werden oder um verloren werden. Das steht eindeutig in diesem Text. Sondern alle, die da erscheinen, sind ja bereits Errettete, weil sie diesen Grund Jesus Christus haben. Es wird aber dann geprüft werden durchs Feuer, denn Feuer ist immer ein Zeichen für Durchrichten, für Läutern. Es wird dann offenbar werden, was nun in unserem Leben aus der Gnade, die uns angeboten wurde, gemacht wurde. Was wir mit der Gnade angefangen, wie wir aufgebaut haben auf dem Grund, ob wir zusätzlich anderes gewirkt haben, ob wir aus dem eigenen heraus gehandelt haben oder nicht. Bitte?
Feuer ist Läuterung, aber sehr schmerzhaft auch.
Ja, und es wird auch, ist klar, schmerzhaft sein, etwa für diejenigen, die in Jesus ihr Heil gefunden haben, aber beschämt dastehen müssen, wenn sie erkennen, ihr gesamtes Lebenswerk musste verbrennen. Holz, Heu, Stoppeln, das ist ja das, was hier auf diesem natürlichen Boden sehr schnell wächst. Heu, erst Gras, im Frühjahr wächst sehr schnell, dann wird das Gras gemäht und schon ist es vorüber. Das sind so diese Augenblickserfolge. Und mit den Stockeln ähnlich, das weist darauf hin, dass sehr schnell Vergängliches da ist. Bei Holz nun, da bedarf schon einer gewissen längeren Zeit, aber auch das verbrennt. Also alles, was aus dem eigenen, dem natürlichen Herzensboden, trotz des Gläubigseins noch herauskommt, das wird in jenem Feuer offenbar und vergeht. Ihr Lieben, und darum sollen wir Acht haben, dass wir in den Werken Jesu wandeln, auf dass etwas anderes dabei herauskommen. Gold, Silber und edle Steine, das wächst nicht von heute auf morgen. Diese Edelmetalle oder diese Diamanten, die wachsen unter Druck und Hitze unter der Erde in einer gewissen Abgeschiedenheit. Und das ist ein Bild für das, was bei Gläubigen in diesen Tagen durch den Geist Gottes herausgeholt werden kann. Und wir wissen auch, dass diese Metalle, ehe sie verwertet werden, geschmolzen, durchläutert werden. Und wenn wir hier dem Wirken des Geistes Gottes standhalten, dann kommt so etwas dabei heraus, was oft unter Druck, unter Schwierigkeiten, in Nöten und Leiden entsteht. Und da müssen wir also auch in dieser Endzeit Acht haben, darauf, wie wir arbeiten und wie insgesamt in den Gemeinden gearbeitet wird. Ich meine, das geht da nicht so trali, trala, mit viel Schwung und tetraté hinein. Auf diese Weise, da geschieht, so sehe ich, meistens Holz, Heustoppel. Wir sprachen gestern im kleinen Kreis darüber, wie so heute sich manche Bewegungen auch unter der Jugend breit machen, die gewaltig wirken. Wir kennen das etwa bei uns, da sagt mir also ein Vater, mein Junge, der ist fast jeden Abend bis 12:01 unterwegs. Oder ein anderer bekennt, die Tochter ist ständig unterwegs mit der Jugendgruppe. Und wenn sie zu Hause mal ein bisschen helfen soll, dann macht sie ein schiefes Gesicht. Die einfachsten Dinge daheim werden nicht praktiziert, aber immer draußen, ich muss für Jesus was tun. Das stimmt nicht. Gewiss müssen wir sehen, dass die Jugend einer gewissen Reife bedarf. Aber wir sollen zunächst einmal Zeuge sein, da wo wir hingestellt sind, in Familie und Beruf. Zuerst in Jerusalem, dann in Samaria und dann bis an der Weltenden. Wer nicht bewährt ist zu Hause und im Beruf, der wird schlecht ein Zeugnis draußen irgendwo geben. Also, Gold, Silber, Edelsteine, das will der Herr bei uns wirken. Und Gold ist ein Bild für Glauben und Treue. Muss nicht der erhöhte Herr der Gemeinde zu Laodicea sagen, die weder kalt noch heiß kochen, heißt es eigentlich, wahr? Sondern lau, ich rate dir, dass du Gold kaufst von mir. Dass wir also im Glauben, in der Treue gegründet werden. Das ist ein Werk des Geistes, aber wir können hier auch als Gläubige diese Gnade unwürdig machen. Wir können, wie wir es heute Morgen hören in der Andacht, Ja sagen, Dank sagen, allezeit und für alles. Dann wird so etwas daraus geboren. Oft auch unter Tränen. Wir können aber auch in diesen Situationen das alles abschütteln. Wir können uns auflehnen gegen die Führung Gottes. Wir können murren. Dann kommt dabei heraus Holz, Heu, Stoppel. Und das, ihr lieben Geschwister, wird also deutlich, wenn wir 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 11 bis 15 betrachten, das wird offenbar vor diesem Preisrichterstuhl. Möge Gott Gnade geben, dass wir da als solche einmal erscheinen, die nicht mit ihrem Lebenswerk Enttäuschungen erleben, sondern wo etwas bleibt bis hinein in alle Zeiten. Und nun ein weiteres Gericht, ein Gericht, das mit Israel zusammenhängt. Ich kann hier natürlich, weil das ein vielschichtiger Komplex ist, nicht auf alles hinweisen, sondern ich möchte da anknüpfen, wo ich gestern abends aufhörte. Wir haben also vernommen aus Sacharja Kapitel 12, Vers 10 und Offenbarung 1, Vers 7, dass dann, wenn der Herr zu Israel kommt und er seinen Fuß auf den Ölberg setzt, dort wird er wieder erscheinen, denn von dort aus hat er seinerzeit die Himmelfahrt angetreten, und weil damals nur die Jünger zugegen waren, wird dieses sichtbare Kommen zu Israel, zur Aufrichtung seines Reiches hier, auch dort wieder sein an einem ganz bestimmten Ort. Im Gegensatz also zum Kommen des Herrn zu seiner Gemeinde, wo wir ihm entgegengerückt werden in der Luft, da wo jetzt noch das Herrschaftsgebiet des Fürsten dieser Welt ist. Im Gegensatz also zu diesem ersten Kommen zu seiner Gemeinde wird dies ein anderes sein. Aber es geht da einiges für Israel ja voraus. Und zwar dieser furchtbare Tag des Herrn oder die Drangsal Jakobs, von der im Alten Testament die Rede ist. Denn noch, ich muss es immer wieder betonen, ist Israel nicht in dem Zustand, dass als Volksganzes wirklich seinem Jehova Gott völlig ergeben und treu ist. Und durch diese Gerichte in den Tagen, da die Menschheit auch insgesamt durch diese Katastrophen heimgesucht wird, da wird dieses Volk endlich bereitet, den anzunehmen, den es ja für den Gehängten Verfluchten hielt. Ich habe schon einmal gesagt, das ist für einen Juden, für einen Israeli heutigen Tages kaum möglich, in diesem Jesus den Messias zu erkennen. Bei Einzelnen fängt, das ist jetzt schon ein Gnadenangebot, das allerdings an zu dämmern. Es ist so, wie mir Bekannte auch berichteten, dass in Israel heute auch das Neue Testament schon gelesen wird. Ich weiß nicht, ob es hier jemand sagte, dass Professor Weinreb in einzelne Synagogen hineingeht, ach, der Bruder Kühl sagt es ja nicht, und dort aus dem Neuen Testament vorliest, ohne dass ihm widersprochen wird. Und ich habe ihn ja seinerzeit berichtet aus einem KZ, in dem jüdische Frauen waren, dass als dieser Bruder, der zwangsweise als Wachmann dazu verurteilt war, er den jüdischen Frauen dann neutestamentliche Teile in die Hand gab, sie zunächst nicht wieder erschienen. Und das für sie schmerzlich war, aber dann doch zu einem Anstoß wurde, dass sie den Herrn suchten. Also Israel wird dann sehen, wenn er kommt, dass es der ist, in den sie gestochen haben. Und da beginnt dann die große Volksbuße. Wie es hier heißt, es werden heute alle Geschlechter, wir können auch übersetzen, alle Stämme, Geschlechter Israels. Bitte.
Gestochen haben doch aber die Römer in ihm.
Auch also das,
die Israeliten,
ja,
sozusagen,
ja, ist richtig. Es hängt auch das damit zusammen, dass dann zugleich ja der Herr auch für die Völker kommt. Wir können sagen, dass die Juden die eigentlichen Anstifter ja des Todes Jesu waren. Nicht? Denn die Römer hätten von sich aus den Herrn Jesus nicht ans Kreuz geschlagen. Und der Pilatus war ja sogar willens, diesen Jesus loszulassen, wenn nicht hier das Volk den Tod Jesu gefordert hätte. Es ist richtig, dass die eigentlichen Ausübenden die Römer waren. Wir müssen das im Zusammenhang sehen. Es sind schuldig geworden eben sowohl die Juden als auch Israeliten und auch Nationen. Und darum kommt er dann an dem Tage zuerst für Israel, und von daher werden auch die Nationen ja durch Israel später noch zum Heil dorthin geführt werden. Und nun ein weiteres Gericht, nämlich das sogenannte Völkergericht. In Matthäus Kapitel 25, in den Versen 31 bis 25 wird darüber berichtet.
Wenn wir hier nicht klar sehen, dann verwechseln wir die Gerichte. Es ist also eindeutig, dass es sich hier um das Gericht an den Völkern handelt. Ich lese einige Verse von Vers 31 an. Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, bitte in seiner Herrlichkeit, und all seine Heiligen mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Gewiss ist das auch hier angelthaft. Es hängt auch das nach dem Gesetz der prophetischen Perspektive wiederum noch zusammen mit dem Endgericht vor dem Weißen Thron. Aber angelthaft wird hier auch einiges schon aufgegriffen, was zu Beginn des 1000-Jahr-Reichs geschehen muss, nämlich, dass da die Völker in ihrer Stellung zu Israel gerichtet werden. Und da sagt ja dann der Herr Jesus, Sie kennen diese weiteren Verse, ich brauche sie im Einzelnen nicht vorzulesen, ja, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und was da Einzelne oder Völker an Israel getan haben, das haben sie schließlich dem Herrn getan. Und das ist das Kriterium für das Gericht. Dieses Völkergericht wird im Tale Josaphat stattfinden. Josaphat heißt, der Herr ist Richter. Und hier wird dann der Herr zu Beginn des Königsreichs entscheiden, welche Völker also in den Genuss dieser besonderen Segnung kommen. Denn wir müssen ja auch eins bedenken, dass inzwischen über die Völker furchtbare Gerichte hinweggegangen sind. Ich habe schon einige Male betont, wenn man bedenkt, dass einmal ein Drittel und dann ein Viertel der Menschheit ums Leben kommt. Erschüttern, das geht also in die Milliarden. Und wenn dann diese Menschen auch an den Punkt gekommen sind, da sie Jesus als König anerkennen können, dürfen sie eingehen auch in dieses Königreich Jesu Christi. Wir merken also immer wieder, dass ohne Gericht keiner in den Gnadengenuss der Gegenwart Jesu kommt. Und ich darf nochmal sagen, wir dürfen hier aus Gnaden heraus das Gericht an uns vollziehen lassen. Israel wird noch in vielen schweren äußeren Gerichten zubereitet. Die Völkerwelt insgesamt in der letzten Jahrwoche und in Besonderheit in der letzten Hälfte der Jahrwoche, in den letzten 3,5 Jahren, wo die Katastrophen überhand nehmen werden. Da werden diese Völker auch zubereitet werden für das, was sich nachher an Gnadenangeboten darlegt. Möchten wir immer wieder erkennen, dass Gott uns durch Güte jetzt zur Buße leiten möchte. Und nun noch die letzte Art des Gerichtes, das Gericht vor dem Weißen Thron, Offenbarung, Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Da sieht Johannes Folgendes: Ich sah einen großen weißen Stuhl, einen Thron, und den, der darauf sah, vor des Angesicht floh die Erde und war Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod, der Hades und die Hölle, gaben die Toten, so sagt es Luther, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Der Tod und die Hölle wurden geworfen in den Feuerpfuhl. Das ist der andere oder zweite Tod. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben im Buch des Lebens, der ward geworfen in den Feuerpfuhl oder in den Feuersee, wie es eigentlich heißt. Hier wird also beschrieben, und Johannes hat das schon im Geiste zuvor gesehen, wie also nach dem tausendjährigen Königreich, denn das steht in diesem Zusammenhang an einer anderen Stelle deutlich geschrieben, die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre um waren. Hier müssen dann alle, groß und klein, Gleich zu welchen Zeiten sie gelebt haben, welcher Nationalität sie waren, was sie beruflich getan haben, ob Mann oder Frau, dann vor dem Throne Gottes, dem großen weißen Thron, zum Endgericht erscheinen. Die Gemeinde, Jesu Christi, wie ist dein Leib, wird hier nicht gerichtet, sondern sie darf nach den Worten von 1. Korinther Kapitel 6 mitrichten helfen. Darum haben wir hier eine Zubereitungszeit, dass wir uns selber durchrichten lassen sollen. Tja, wenn wir uns selber nicht durchrichten lassen, dann können wir auch nicht recht mitrichten. Es muss sich also das Gericht hier in Gnaden an uns vollzogen haben. Dann dürfen wir mitrichten helfen. Und nicht nur sogar Menschen, sondern auch Engel dürfen wir richten. Das ist unsere Aufgabe und in diesem Richten steckt immer drin, nicht hinrichten, sondern herrichten, zurechtbringen. Wenn also dann hier Bücher aufgetan werden, dann muss also deutlich werden, dass alles, was je Menschen getan haben, von Gott festgehalten wird. Und ich meine, das fällt uns Menschen heute gar nicht schwer, das zu glauben, wenn wir heute schon die technischen Möglichkeiten haben, mit Tonbandgeräten, mit Fernsehern vieles aufzuzeichnen. Nur das können wir noch nicht bis in die letzten Gedankentiefen, in die Motive der Herzensvorgänge hineinleuchten. Aber Gott kann das. Wenn wir also hier diese Möglichkeiten schon haben, wie viel mehr Gott, dass er alles registrieren und festhalten kann, sodass dann ein wirklich gerechtes Gericht sich vollzieht. Und wer nicht gefunden, geschrieben war im Buch des Lebens, der erlebt dann den zweiten Tod im Feuersee. Der kommt also noch einmal in dieses Gericht. Feuer ist ein Zeichen des Gerichts. Dann nochmal, wer sich hier richtet, kommt nicht in das Gericht. Und das ist das große Angebot. Aber wer sich eben hier nicht richten lässt und nicht dem Richteranspruch Gottes, dem Urteil Gottes Recht gibt, der wird dann vor Gott zwangsweise zitiert und es muss alles offenbar werden. Dann läuft gewissermaßen der Film dieses Lebens ab. Das Wenigste kommt ja hier durch die irdische Justiz ans Tageslicht. Dann aber wird alles einmal offenbar werden und dieser Gott wird dann gerecht richten. Wir dürfen auch da dankbar sein, dass dieser allmächtige Gott ein rechtes Urteil sprechen wird. Wenn es mir heißt, dass ein Buch auch des Lebens aufgetan werden kann und in diesem Buch etliche Namen verzeichnet sind, dann muss es also möglich sein, dass nach der Entrückung der Gemeinde auch noch Menschen dazukommen. Darauf werde ich im Einzelnen auch nochmal eingehen, wenn wir in der Offenbarung lesen, dass da eine große Schar ist mit Palmen in den Händen, die aus der Drangsal herauskommt. Dann würden wir wissen, dass die Drangsalszeit, jener Tag der Rache, von dem ich gesprochen habe, viele Unentschiedenen in der Zeit innerlich für Gott bringen wird. Deren Namen dann im Lebensbuch aufgezeichnet sind. Und die werden dann an diesem großen weißen Thron zur Rechten gestellt werden und kommen nun nicht noch einmal in den Gerichts, in den Feuersee. Wir wollen uns aber damit nicht getrösten, dass wir sagen können, naja, dann lassen wir es mal so laufen, irgendwie wird uns dann schon in dieser schweren Zeit Gott noch eine Möglichkeit geben. Die Tatsache, dass Gerichte schwer und ernst sind, allein sollte schon genügen, dass wir jetzt hier aus Gnaden zugreifen. Aber eine andere Triebfeder sollte es sein, nämlich die Liebe zu Jesus Christus, die uns treibt, hier unser Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Es werfen uns ja manche vor, weil wir sagen, dass wir glauben können, Gott käme mit allen zurecht, wir würden ein billiges Evangelium verkünden. Der Bruder Heller hatte mal gesagt, wenn jemand nur für eine Sekunde einmal seinen Finger in eine brennende Kerze hineinhält, dann ist das schon ein furchtbarer Schmerz. Wie viel mehr die Gerichte, die Gott da ansetzen wird. Und etwas von diesen furchtbaren Gerichten vernehmen wir ja immer wieder, wenn wir die Offenbarung hineinschauen und auch jetzt zu diesen Zeiten, denken wir wieder an die Katastrophe von gestern, machen sich hin und wieder solche katastrophalen Situationen im Leben Einzelner und von Gruppen, ja von Völkern bemerkbar. Darum wollen wir die Gnadenzeit ansehen und jetzt dem Herrn unser Leben geben. Hier also gibt es noch einige, um wieder darauf zurückzukommen, die vor dem weißen Thron Gottes als Gerechtfertigte erscheinen. Und das heißt ja auch von denen, die aus großer Drangsal kommen, dass sie ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes. Gott hat viele Möglichkeiten. Und hier ist dann das letzte Offenbarwerden. Und keiner, der etwa hier auch meint, Gott ausweichen zu können, wird Gott je entgehen. Schon der Jona hat einmal versucht, Gott fortzulaufen. Er konnte Gott nicht aus der Schule entrennen. Und ob die Menschen sich verbrennen lassen oder was für einen Tode hier entgegengehen und was für einen Tod sie erleiden, unser Gott ist in der Lage, alle wieder einmal vor dem großen Thron in jener Gerichtssituation darzustellen. Das sagt das Wort Gottes also ganz klar und deutlich. Das ist also dieses fünfte Gericht. Es gäbe noch mehr dazu zu sagen, aber ich will mich auf diese beschränken. Ich will das nochmal zusammenfassen. Erstes Gericht, Selbstgericht, jetzt in der Gnadenzeit. Diejenigen, die erwählt sind vor Grundlegung der Welt und hier berufen sind, die fassen das und geben jetzt Gott die Ehre. Lassen sich hier durchlichten und durchrichten. Die dieses Selbstgericht haben an sich vollziehen lassen und zur lebendigen Gemeinde, dem Leib des Christus hinzugetan worden sind, die werden mit dem Herrn entrückt und kommen dann vor den Preisrichterstuhl, vor den Bema Christi, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. Das ist nicht der große weiße Thron, sondern hier geht es darum zu erkennen, wie wir in unserem Leben gehandelt haben. Ob das geistgewirkte Werke waren oder ob das eigenes war, da wird jeder dann Lohn empfangen, gemäß seiner Treue. Und das sagt das Wort Gottes auch, die einen werden leuchten heller als die anderen, wie ja das bei den Himmelskörpern auch der Fall ist. Da gibt es dann auch Beschämung. Das ist das zweite, also das Preisgericht. Drittens das Gericht an Israel, am Volksganzen, einmal vorbereitet durch den Tag des Zorns, der Rache, aber dann, wenn Israel als Volksganzes ihn erkennt, denn dann wird der Herr dort auch wieder im Land Israel erscheinen. Das war das dritte. Dann das Völkergericht vor dem 1000-Jahr-Reich, vor dem Königreich Jesu Christi, wenn die Völker im Tale Josaphat versammelt werden. Und das letzte, das Gericht vor dem großen weißen Thron. Durch ein Gericht müssen wir also alle mindestens hindurch, erkennen wir hier unsere Chance.